Unsere heutige Predigt soll uns dennoch irgendwie, so wie es Erwin schon sagte, auf das Jahr 2016 vorbereiten, vielleicht auch auf das Abendmahl vorbereiten, was wir später miteinander feiern wollen. Und dazu möchte ich aus dem Neuen Testament, aus Philipper 2, die Verse 19 bis 30 lesen, diesmal aus der Guten Nachricht. Paulus schreibt hier an seine Gemeinde in Philippi: Ich hoffe im Vertrauen auf Jesus, den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Dann kann er mir auch von euch das Neueste berichten und mich beruhigen. Ich habe keinen, der so zuverlässig ist wie er und so selbstlos für euch sorgt. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Dinge und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst selbst, wie Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft, hat er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt. Ich hoffe, dass ich ihn zu euch schicken kann, sobald ich sehe, wie mein Prozess ausgehen wird. Ich vertraue aber auf den Herrn, dass ich euch in Kürze selbst besuchen kann. Ich habe es für notwendig gehalten, den Bruder Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Mitarbeiter und Mitstreiter, den Überbringer eurer Gabe, den ihr mir zum Helfer in meiner gegenwärtigen Notlage bestimmt hattet. Er sehnte sich so sehr nach euch allen und war in Sorge, weil ihr von seiner Krankheit gehört habt. Es stand tatsächlich schlimm um ihn. Er war dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Habe ich doch schon Kummer genug. Umso schneller schicke ich jetzt Epaphroditus zu euch zurück, damit ihr euch freut, ihn wohlbehalten wiederzusehen und ich selbst eine Sorge weniger habe. Empfangt ihn als Bruder und nehmt ihn voll Freude auf. Solche Menschen müsst ihr Achtung entgegenbringen. Denn im Dienst für Christus wäre er fast zu Tode gekommen. Er hat sein Leben gewagt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht leisten konntet. Paulus schreibt hier über zwei im Neuen Testament sehr bekannte Mitarbeiter. Mitarbeiter in den Gemeinden, Mitarbeiter an der Botschaft Gottes, sie zu verbreiten und Menschen zu erreichen mit der Liebe Gottes. Und diese beiden Mitarbeiter, über die er schreibt, sind Timotheus und jemand mit dem sehr lustigen Namen Epaphroditus. Wer einen jungen Namen sucht, hier wäre einer. Man kann sehr gut erkennen, dass Paulus sehr große Stücke auf diese zwei Mitarbeiter hält. Er lobt sie. Er stellt heraus, welchen Eifer sie haben und welches Engagement sie auch für die Gemeinde haben. Diese beiden jungen Menschen lieben Gott mit jeder Faser und wir lesen sogar, dass sie bereit sind, ihr Leben hinzugeben. Es ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar, dass wenn jemand hier sagt, hey, ich möchte jetzt Vollgas für Jesus Christus geben, dass das dann auch bedeutet, eventuell könnte ich dabei draufgehen. Ich habe letztens gelesen von Taufen in China, dass die Täuflinge ins Becken geholt werden und dann werden Fragen gestellt. Das kennt ihr auch. Wir fragen auch die Menschen, die sich taufen lassen, glaubst du an Jesus Christus, dass er für dich gestorben und auferstanden ist? Und willst du ihn lieben? Willst du sein Wort halten? Und so weiter und so fort. Dann wurde ein kleines Mädchen getauft, so 11 Jahre, voll Feuer und Flamme für Jesus. Und der Pastor nimmt dieses Mädchen und hat ihr die Frage gestellt, die er jedem Täufling stellt. Bist du bereit, wenn der Staat kommt und uns verfolgt und es dich vielleicht das Leben kostet, dich taufen zu lassen auf den Namen Jesu Christi? Bist du bereit, dein Leben hinzugeben? Bist du bereit, in den Tod zu gehen für dieses Bekenntnis, für das Bekenntnis, warum wir uns Woche für Woche treffen? Das fand ich eine heftige Frage. Mensch, eine Taufe ist doch ein fröhliches Fest, warum solche Fragen? Und das Mädchen hat gesagt, ja, ich will mich taufen lassen auf den Namen Jesus Christus. Es gibt Länder, wo es schwieriger ist als hier, wo das Bekenntnis zu Jesus Christus als König der Könige etwas kostet, wo es auch das Leben kostet. Und in so einer Situation befindet sich auch Paulus. Der sitzt nicht ganz nett, so wie ich, Woche für Woche an meinem Schreibtisch, vielleicht noch einen Dolce Gusto Kaffee gemacht, einen Keks rausgeholt und dann in der Bibel lesen. Der sitzt im Gefängnis. Kein Kaffee zur Hand. Nicht viele Stifte, kein Laptop, keine Bildschirme, sondern die Situation ist eine andere. Es geht darum, das Leben für Jesus zu geben. Es geht darum, sein Leben einzusetzen für das Allerwichtigste. Was ist mir wichtig? Und Paulus sagt, diesen beiden Menschen ist Jesus wichtig und die Sache Jesu Christi. Und sie sollen die Kirche in Philippi unterstützen. Als ich diesen Text vor einiger Zeit gelesen habe, bin ich über eine Formulierung gestolpert, die ich komisch fand. Beide Mitarbeiter, Timotheus und Epaphroditus, werden gelobt. Keine Frage. Aber Timotheus ganz besonders. Mit interessanten Worten. Ich lese nochmal 20 bis 22. Ich habe keinen, der so zuverlässig ist wie er und so selbstlos für euch sorgt. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Dinge und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst selbst, wie Timotheus sich bewährt hat, wie ein Sohn seinem Vater hilft, hat er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt. Paulus schreibt aus der Gefangenschaft und die Bibelausleger sind sich mehr oder weniger einig, dass er in Rom in Gefangenschaft war. In Rom gab es viele Christen. Mehr als hier in diesem Raum. Es waren vermutlich einige hunderte Christen zusammen in Rom. Und dort war Paulus gefangen und hat weiß von einer Gemeinde, der helfen möchte. Und er muss jemanden hinsenden, weil er selber nicht kann. Ist niemand in Rom da, der diesen Job tun kann? Die Worte sind nämlich ziemlich krass. Ich habe keinen, der so zuverlässig ist. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Dinge, aber niemand um die Sache Jesu Christi. Das ist eine ziemlich harte Aussage. Stellt euch vor, Paulus sitzt in... Emmending hat kein Gefängnis, oder? Emmending hat ein Gefängnis? Wo? Okay. Gegenüber der Musikschule. Vor der Musikschule in Knast. Das wusste ich noch gar nicht. Gut zu wissen. Mal schauen, was das Jahr 2016 so hergibt. Knastbesuche. Stellt euch vor, Paulus sitzt in der Nähe von der Musikschule im Knast und schreibt, ich muss unbedingt jemanden nach Gundelfingen senden. Und es gibt nur eine Person in dem ganzen Laden. Es gibt nur einen. Alle anderen kümmern sich nur um ihr eigenes Ding. Und ich kenne nur diesen einen. Der kümmert sich um die Sache Jesu Christi. Es wäre jetzt spannend, wen du im Kopf hast, wen Paulus aus unserer Gemeinde benennen würde. Wer kommt dir in den Sinn? Bitte nicht laut sagen. Kommst du dir in den Sinn? Würde Paulus deinen Namen in diesem Brief einsetzen? Ihr wisst ganz genau, dass XY sich bewährt hat. Ich habe mich gefragt, naja, ist Paulus nicht ein bisschen übermütig und nicht auch ein wenig ungerecht? Denn wenige Zeilen später schreibt er ja auch über Epaphroditus. Und nicht wenig schreibt er über ihn, sondern er nimmt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit, sein Leben zu betrachten und zeigt, er ist selbstlos, meine lieben Leute. Der wäre fast draufgegangen. Wie um alles in der Welt kann Paulus in Vers 20 oder in Vers 21 sagen, die anderen alle kümmern sich um ihre eigenen Dinge. Aber da ist niemand. Und dann im nächsten Atemzug Epaphroditus, der so selbstlos ist. Ist das eine Klatsche? Was ist damit gemeint? Ich glaube, die Gemeinde in Philippi sollte etwas anhand dieses krassen Satzes lernen. Ja, es gibt viele Christen. Es gibt viele Prediger. Es gibt viele Evangelisten. Es gibt viele Mitarbeiter in den Gemeinden. Aber Timotheus übertrifft sie alle. Im Vergleich zu Timotheus scheint es so, als wäre er der Einzige, der sich für die Sache Jesu aufopfert und sich für die Sache Jesu Christi interessiert. Timotheus lebt ein Leben, in dem er sich völlig von Gott abhängig macht und seine Gedanken fixiert auf die Person Jesu Christi und sich darum kümmert, das, was Jesus wichtig ist. Paulus hat nicht geglaubt, dass Timotheus der einzige Christ ist, der Jesus liebt. Er schreibt von vielen in seinen Briefen und ja, in diesem Abschnitt schreibt er ja auch über eine zweite Person. Timotheus ist nicht der einzige, aber wenn er Timotheus anschaut, dann merkt er, wenn ich das mal in den Vergleich setze, dann ist das so, als ob er der einzige wäre. Und wenn ich ihn sehe, dann kommt da weit erstmal nichts. Und er zeigt uns, Leute, Timotheus ist jemand, die Bibelausleger glauben, dass er ungefähr 20 bis 30 Jahre ist. So in dem Dreh. Wahrscheinlich eher Anfang 20. Und ich stelle euch diese Person da als eine Art Vorbild. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir von Jesus lesen, das ist schon eine hohe Nummer. Und dann lesen wir von Paulus, immer wieder Paulus, Paulus, Paulus. Und dann kommt auch so ein Apostel Johannes. Wir fragen uns, boah, wer kommt da ran? Und Paulus geht dagegen an und nimmt einen, ich sag mal, stinknormalen Mitarbeiter. So eine, wie du es bist und wie ich es bin. Der keine extra Berufung genossen hat, sondern ein ganz normaler Mitstreiter und zeigt, dieser Mann ist ein Vorbild für euch. Und zeigt uns damit, okay, wenn ich an Paulus nicht herankomme, aber Timotheus wird gelobt und Timotheus ist ein Vorbild. Ich kann auch so sein wie Timotheus. Und vor allem, was für mich, als ich das erste Mal gelesen habe, wichtig war, es können auch die jungen Leute. Wer ist unter 30 hier in diesem Raum? Steht mal kurz auf, ganz kurz. Steht mal ganz kurz auf. Unter 30 Jahre. Caro, du musst es noch überlegen. So. Hatte ich schon Geburtstag oder nicht? Ihr könnt in den Augen Gottes der nächste Timotheus sein. Ihr seid in der Lage, dass auch ein Paulus über euch sagt, wenn ich dich anschaue, dann gibt es keinen, der so ist wie du. Du musst nicht erst 50 Jahre sein, nicht erst 60, nicht erst 80, sondern es kommt darauf an, ob du mit deinem ganzen Herzen Jesus Christus nachfolgst, ihn liebst und dich um seine Sache kümmerst. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Mir ist wichtig, dass wir das mal sehen, dass es Menschen aus unserer Reihe sein können, die so ein Lob kassieren können. Jetzt geht es nicht darum, um ein Lob zu kassieren, aber dass man in einer Stellung im Reich Gottes versetzt werden kann, wo man in der natürlichen Welt vielleicht nicht dahin gelangen könnte. Aber wir leben nicht einfach in einer natürlichen Welt, sondern wir leben in der übernatürlichen Welt. Wir leben in einer Welt, wo wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und in einer geistlichen Sphäre agieren. Es geht hier nicht einfach um eine Altersreife. Es geht um Vollmacht, die Gott einem im Glauben gibt. Es geht um eine Vollmacht, die aus dem Wort Gottes kommt. Es kommt darauf an, ob du dein Leben auf das Evangelium fußt, ob du Jesus Christus liebst, dich nach ihm sehnst, ihn begehrst, und seine Person immer mehr kennenlernen möchtest, dich von ihm her definieren lassen möchtest. Wenn das dein Ziel und dein Wunsch ist, dann wirst du ein Timotheus sein, nach dem gar nichts mehr kommen wird. Und im Vergleich dazu wird der Paulus zu dir sagen, im Vergleich zu dir gibt es niemanden, der so für Jesus Christus brennt, wie du es bist. Glaubst du, dass das möglich ist, auch wenn du jetzt über 30 bist? Auch die anderen sind wieder angesprochen. Glaubst du, dass das möglich ist? Was war Timotheus denn so wirklich wichtig? In Vers 20 heißt es, ich habe keinen, der so zuverlässig ist wie er und so selbstlos für euch sorgt. Paulus geht es nicht darum, sich im Knast mit Timotheus zu treffen und dann ein Werk von Martin Luther zu studieren oder von Augustinus und dann die ganze Theologie sich reinzupfeifen. Ich lese gerne sowas, keine Frage. Sowas hat auch seinen Platz. Aber daran definiert er nicht den Dienst von Timotheus. Es geht ihm um seine Selbstlosigkeit, nicht nur für sich zu denken, sondern für die anderen. Sich um euch, um die Kirche in Philippi zu sorgen. Und das ist doch spannend, indem er sagt, er sorgt sich unvergleichlich für euch als Gemeinde, dass er im gleichen Atemzug sagt, er ist der Einzige, der sich für die Sache Jesu Christi interessiert. Die Sache Jesu Christi ist die Gemeinde Jesu Christi. Wenn du für Jesus Christus brennst und nicht für die Gemeinde Jesu Christi, dann lebst du in einer Schieflage. Denn für Paulus ist das Allerwichtigste die Sache Jesu Christi. Und für Jesus Christus ist das Allerwichtigste was? Sein Volk. Deswegen war die Lesung von Ellen G. ein sehr, sehr wichtiger Text. Ich lese es noch einmal. Ab Vers 4, Kapitel 2, selbes Kapitel, wo Paulus der Gemeinde sagt, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, sondern seht auch auf das, was den anderen nützt. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Das ist der Maßstab, den Jesus Christus gesetzt hat. Nicht auf sich zu gucken, sondern für den anderen zu leben. Für die Gemeinde zu leben. Und Paulus beschreibt das in diesen sehr bekannten Worten. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht daran fest zu sein wie Gott. Er gab es willig auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Er wurde einer von uns. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Ehrennamen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle niederknien, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So sollen sie Gott, den Vater, ehren. Ich habe folgenden Text letztens gelesen. Viele Menschen, die Leiterkurse in der Hoffnung besuchen, um sich in Führungsaufgaben einzuarbeiten, versagen oft, weil sie niemals gelernt haben, zu folgen. Noch einmal. Viele Menschen, die Leiterschaftskurse, also eine Ausbildung zu einem Leiter, dass du hier vorne stehst und die Leute anleitest. Die solche Kurse in der Hoffnung besuchen, sich in Führungsaufgaben einzuarbeiten, versagen, weil sie niemals gelernt haben, zu folgen. Sie sind wie die Jungen, die auf der Straße Krieg spielten. Als ein Vorübergehender fragte, ob sie Waffenstillstand bei ihrem Krieg vereinbart hätten, antworteten sie, nein. Wir sind alle Generäle, und finden keinen, der für uns kämpfen will. So ist das Spiel vorbei. Kannst nicht Krieg spielen. Wenn jeder sagt, ich bin der Boss und auch ich bin der Boss, ja, und wer macht jetzt unseren Kram? An wen können wir jetzt delegieren? Jesus Christus ist anders. Jesus Christus ist nicht einfach der Boss, der von oben schaut, sondern er kommt herab und fängt an zu dienen. Und das ist auch das, was Timotheus kennzeichnet und was ihn zu einem starken Leiter macht, zu einem Vorbild für uns in der christlichen Nachfolge, dass er einer ist, der nicht um seine Position ringt, sondern der an andere denkt, der sich für euch sorgt, der Gemeinde Jesu Christi auf dem Herzen hat. Darum frage dich heute und für dieses Jahr, was ist dir wirklich wichtig? Welchen Stellenwert hat das Volk Gottes in deinem Herzen? Bist du ein Einsiedlerchrist? Bist du mal hier, mal da in einer Gemeinde? Oder gibst du dich völlig hin mit ganzer Kraft, so wie Jesus Christus, dein Herr, als Vorbild es getan hat und sich völlig aufgegeben hat für seine Gemeinde? Und das war der Schlüssel für Timotheus, so herausragend zu werden, so gesegnet zu werden, indem er Jesus im Zentrum hatte. Und das befolgt hat, was ein Kapitel vorher in Vers 21 steht, denn Leben, das ist für mich Christus, darum ist Sterben für mich Gewinn. Mein Leben ist Jesus, Punkt. Mein Leben ist Christus, Punkt. Und sonst gar nichts. Weil er den Blick auf Jesus hatte und auf Jesus geschaut hat, hat er einen Unterschied gemacht in der Gemeinde. Unter Hunderten hat er einen Unterschied gemacht. Schau auf Jesus. Mach du einen Unterschied. Mach du einen Unterschied dieses Jahr. Sei nicht wie alle anderen, die sich um ihr eigenes Ding drehen. Dreh dich um die Sache Jesu. Du wirst einen Unterschied machen. Es ist ein Jesus-zentriertes Leben. Was ist dir wichtig dieses Jahr? Was Jesus wichtig war, das werden wir gleich gemeinsam im Abendmahl feiern. Amen.